Radio Rebell Podcast vom 15. Februar 2024. Thema und Überschrift: Vor 60 Jahren erobern die Beatles Amerika, Teil 2. Das war der Schlachtruf der Fans vor 60 Jahren, der überall zu hören war, wo die Beatles im Februar 1964 auf ihrem ersten USA-Besuch auftauchten. Doch die Beatles erfuhren nicht nur grenzenlose Begeisterung, sie lösten auch geradezu bösartige Reaktionen bei der Presse aus. Mehr über die überbordende Zuneigung und die gnadenlose Ablehnung in Amerika vor 60 Jahren jetzt. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell. Die ersten Fernsehshows und die beiden ersten Konzerte der Beatles auf amerikanischem Boden im Februar 1964 veränderten die Popwelt nachhaltig. In diesem zweiten Teil der dreiteiligen Serie über die Eroberung Amerikas durch die Beatles, da geht es um den dritten und letzten Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show, der am 23. Februar 1964 ausgestrahlt, aber schon am 9. Februar aufgezeichnet wurde, und um die beiden allerersten Konzerte der Beatles in USA, am 11.02.64 im Coliseum in Washington D.C. und am 12. Februar in der Carnegie Hall in New York, wo die Beatles zwei Konzerte hintereinander gaben. Alle Konzerte in Washington und New York waren natürlich ausverkauft, die Ed Sullivan Shows natürlich sowieso. Außerdem geht es in diesem zweiten Teil um die Reaktionen der Presse auf die Auftritte der Beatles in der Ed Sullivan Show. Die konservativ eingestellten Musikkritiker und Kolumnisten äußerten sich überwiegend negativ über die Musik und das Erscheinungsbild der Beatles. Nicht wenige Kritiker schrieben sogar gnadenlose Verrisse. Nur wenige Musikexperten, wie etwa der Komponist und Dirigent Leonard Bernstein, sahen das ganz anders, die Beatles-Fans natürlich erst recht. Die Fanverehrung erreichte in USA Dimensionen, die alles in den Schatten stellte, was sich jemals zuvor an Begeisterung, etwa für die US-Stars des Rock'n'Roll, allen voran Elvis Presley, gezeigt hatte. Im Februar vor 60 Jahren schlugen die Beatles ein neues Kapitel in der Popgeschichte auf. Everybody, just join in all together. Okay? Alright? The song. Yeah. The song's called I Saw Her Standing There. Thank you. allermieseste Tonqualität, aber dafür ein historisches Ereignis und ein hysterisches Tondokument, die Beatles bei ihrem allerersten Konzert auf amerikanischem Boden am 11. Februar 1964 vor 8000 ausflippenden Fans im ausverkauften Coliseum in Washington, D.C. Die kreischenden 12- bis 16-jährigen Mädchen, die sich nicht nur bei diesem Beatles-Auftritt die Seele aus dem Leibe schrien, sie dürften noch nicht so recht verstanden haben, was Paul McCartney da sang im Song »I saw her standing there«. Wahrscheinlich werden einige schon geahnt haben, was da gemeint war im Songtext. »Well, she was just 17, you know what I mean«. Sie war gerade erst 17, aber du weißt schon, was ich meine. Und auch wenn sie diese Anzüglichkeit verstanden, jubelten die Mädchen trotzdem ekstatisch. Und vielleicht sogar gerade deswegen, denn die Beatles wurden von ihren jugendlichen US-Fans, gerade den weiblichen, vor 60 Jahren abgöttisch geliebt. Nicht nur wegen ihrer Musik, sondern vor allem auch wegen ihrer, Zitat, herrlichen Respektlosigkeit, den liebenswerten Unverschämtheiten und ihrer erstaunlich sanften Sexiness. Wie es die Historikerin Jill Lepore ausdrückte in ihrem Vorwort zum Paul McCartney-Buch 1964 »Augen des Sturms«, das im Juni 2023 erschien. In diesem Buch sind viele Fotos versammelt, die Paul McCartney unter anderem während des ersten Amerika-Aufenthalts der Beatles geknipst hatte. Das Buch enthält auch Erinnerungen von Paul an die Auftritte in der Ed Sullivan Show. Zitat: »Wenn ich mir diesen ersten Auftritt in der Ed Sullivan Show heute ansehe, fällt mir auf, wie viel Spaß wir hatten. Nach der Werbung für Aero Shave und Griffin Liquid Wax Schuhcreme spielten wir drei Songs, All My Loving, Till There Was You und She Loves You. Später in der Sendung spielten wir noch I Saw Her Standing There und zum Schluss I Want to Hold Your Hand. Offenbar sahen sowieso fast alle Amerikaner die Ed Sullivan Show, aber an diesem Abend schalteten wohl noch mehr Leute ein als sonst, 73 Billionen Menschen, sehr viel mehr als die gesamte Bevölkerung Großbritanniens. Das war unglaublich aufregend und übertraf unsere Erwartungen bei weitem, so wie der Rest unseres USA-Besuchs. Der Lennon-McCartney-Song »Hold Me Tight« erschien in den USA innerhalb des ersten Albums »Meet the Beatles«, das eine Mixtur aus Beatles-Singles und den ersten beiden offiziellen britischen LPs der Beatles war. Die US-amerikanische Plattenfirma der Beatles, Capitol, betrieb hier eine seltsame Veröffentlichungspolitik. Zuerst wollten sie gar nichts von den Beatles veröffentlichen und dann, als der Erfolg einzelner britischer Beatles-Singles, die auf einem kleinen US-Label herauskamen, nicht mehr zu übersehen und zu überhören war, weil sie von US-Radiostationen rauf und runter gespielt und von Fans ständig gewünscht wurden, da witterte Capitol ein Geschäft, Und obwohl deren Plattenmanager überhaupt nicht von den Beatles überzeugt waren, übernahm Capitol die Bänder der ersten beiden britischen LPs und Singles der Beatles und stellten sie willkürlich nach eigenem Gutdünken, besser schlechtem musikalischem Verständnis, neu zusammen. So packte Capitol zum Beispiel den frühen Beatles-Song Thank You Girl, der in England bereits am 11. April 1963 als Rückseite der Single From Me to You erschienen war, auf das zweite US-Album The Beatles' Second Album, das am 10. April 1964 in USA veröffentlicht wurde und damit den musikalischen Entwicklungsstand der Beatles im April 1964 konterkarierte. Denn zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Songs des neuen Beatles-Albums A Hard Day's Night bereits fertiggestellt. Den kreischenden amerikanischen Teenies wird das Schnurzpiep egal gewesen sein, von wann und aus welcher Entwicklungsphase der Song Thank You Girl stammt. Sie freuten sich, wenn ihre Beatles sich bei ihnen, den weiblichen Fans, 2 Minuten lang bedankten und sangen And all I gotta do is thank you girl bedankten sich bei ihren jungen weiblichen Fans für die Zuneigung, für das eifrige Kaufen ihrer Platten und für Fanpost wie diese. Liebe Beatles, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich mir keine Welt ohne die Beatles vorstellen kann. Und sie hat gesagt, sie schon. Für immer treu, eure Lily aus Fairbanks, Alaska. Liebe Beatles, ich habe 826 Bilder von euch und ich fange erst an. Alles Liebe, Diana, New York City. Liebe Beatles, wir haben heute einen Beatles-Fanclub gegründet. Bislang sind wir 2 Mitglieder. Ich bin die Clubpräsidentin und Winnie ist die stellvertretende Präsidentin und für neue Mitglieder zuständig. Wann kommt ihr uns besuchen? Eure Fans Gloria und Winnie, Oakland, Kalifornien. Liebe Beatles, bitte ruft mich an. Meine Nummer ist 629-7834. Wenn meine Mutter dran geht, legt auf, sie ist kein Beatles-Fan. Liebe Grüße, Maxine, Cleveland, Ohio. Liebe Beatles, ich bin euer treuester Fan. Ich habe alle eure Platten. Dabei habe ich nicht mal einen Plattenspieler. In Liebe, eure Donna, Portland. Dankbar waren die Beatles jenen weiblichen Fans wohl sicher weniger, die obsessiv aufdringlich wurden und ihnen bis in ihr Hotelzimmer hinterherliefen. Ausgenommen natürlich jene hübsche Mädels, die sich selbst als Frühform der Groupies verstanden. Auch darüber gibt es Zeitzeugenberichte, vor allem aus den Tagen, als die Beatles in Florida vor und nach ihrem 2. Auftritt in der Ed Sullivan Show in Miami ein paar Tage Urlaub machen konnten. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. 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 Tell me that you love me, baby. Let me understand. Der Lennon-McCartney-Song I Wanna Be Your Man, gesungen von Ringo, erschien im ersten Beatles-US-Album Meet the Beatles, das in den USA am 20. Januar 1964 veröffentlicht wurde und am 15. Februar die Nummer 1-Position in den US-Album-Charts erreichte. Tags drauf, am 16. Februar, traten die Beatles zum zweiten Mal in der Ed Sullivan Show auf, diesmal in Miami. Etwa 70 Millionen Zuschauer verfolgten die Show, fast so viele wie eine Woche zuvor bei ihrem ersten Ed Sullivan-Auftritt in New York. Die in den USA ungemein populäre Ed Sullivan Show wurde jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr live ausgestrahlt und war vom Konzept her vergleichbar einer Varieté-Revue mit Akrobatik, Comedy, Tanz und Gesangsnummern unterschiedlichster Stilrichtungen. Und natürlich mit sehr vielen Werbeeinblendungen, all das präsentiert vom Showmaster und Ansager Ed Sullivan. Auf den veröffentlichten DVDs The Historic Ed Sullivan Shows Featuring the Beatles kann man die komplette erste Show einschließlich der Werbeunterbrechungen anschauen. Und damit erhält man das richtige Bild davon, wie diese Show präsentiert und vermarktet wurde und in welchem Umfeld der als legendär bezeichnete Beatles-Auftritt stattfand. Der Beginn der Ed Sullivan Show war typisch für das US-amerikanische Fernsehen. Fanfarenklänge ertönten, der Vorhang hob sich und eine männlich sonore Stimme aus dem Off war mit dramatischem Tonfall zu hören. Guten Abend, meine Damen und Herren, heute Abend live aus New York, die Ed Sullivan Show. Tusch. Die Ed Sullivan Show wird Ihnen heute Abend präsentiert von Anacin, dem Mittel gegen Kopfschmerzen, das mit seiner besonderen Kombination von Inhaltsstoffen Schmerzen beseitigt, Anspannung löst und Reizbarkeit lindert. Anacin. Und von Pillsbury, dem Hersteller locker leichter Brötchen zum Aufbacken frisch aus dem Kühlschrank sowie vieler frischer Produkte aus dem Molkereiregal. Und nun, Trommelwirbel, hier ist er, Ed Sullivan.
Good evening, ladies and gentlemen. Tonight from New York, the Ed Sullivan Show. Tonight, the Ed Sullivan Show is brought to you by Anacin. The headache remedy with a special combination of ingredients to relieve pain, to relax tension, soothe irritability. Anacin. And by Pillsbury, makers of light, fluffy Pillsbury refrigerated biscuits and a complete line of fresh dough foods in the dairy case. And now, here he is, Ed Sullivan.
Thank you very, very much, ladies and gentlemen. Thank you, Art Hannes.
Der Showmaster tritt auf und begrüßt das Publikum und spricht einführende Worte, lobt die eigene Show, nennt Namen von Künstlern, die in den vorausgegangenen Shows bei ihm aufgetreten sind. Er verweist vor allem auf das unvergessliche Zusammentreffen von Sammy Davis und Ella Fitzgerald während der letzten Show am Sonntag vor einer Woche. Dann sagt er, heute Abend wartet das ganze Land darauf, die Beatles aus England zu hören. Und ihr werdet sie hören nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die es interessiert, dann gibt's hier was Tolles Neues von Aeroshave. Und nach dieser Werbeeinblendung für Rasierschaum, der auch für das Rasieren von Beinbehaarung bestens geeignet ist, traten endlich unter extrem lautem Kreischen der vielen jungen Mädchen die Beatles auf. Die Beatles-Auftritte in der Ed Sullivan Show vom 9. Februar in New York und vom 16. Februar in Miami waren bereits im ersten Teil dieser dreiteiligen Serie zu hören. Hier folgt nun der dritte Auftritt der Beatles, der am 23. Februar ausgestrahlt wurde, aber bereits am Nachmittag des 9. Februars live vor Publikum aufgezeichnet worden war. Ed Sullivan bedauert in seiner Ansage, dass dies der dritte und letzte Auftritt der Beatles in seiner Show sein müsse. Diese vier Youngsters aus Liverpool, England, seien nicht nur ausgezeichnete und professionelle Sänger, sondern auch nette Burschen, die hier einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hätten in dieser Show und bei allen, die sie getroffen hätten, auch bei allen seinen Mitarbeitern. Mehr konnte er nicht mehr sagen, denn die Fans waren nicht mehr zu bändigen und schrien so laut, dass von Ed Sullivan nichts mehr zu hören war. In das wilde Geschrei hinein begannen die Beatles mit Twist and Shout, gefolgt von Please, Please Me und I Wanna Hold Your Hand.
You know, all of us on the show are so darn sorry, and sincerely sorry, that this is the third and thus our last current show, with the Beatles, because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here, not only as fine professional singers, but as a group of fine youngsters, will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show.
Diese Live-Aufnahme der Beatles, die am Nachmittag des 9. Februar aufgezeichnet und in der Ed Sullivan Show vom 23. Februar ausgestrahlt wurde, sie hatte ihre Tücken, wie Ringo später berichtete.
The main thing I was aware of when we did the first Ed Sullivan Show was that we rehearsed all afternoon for a couple of hours. And we, TV was such bad sound, so we would have them like tape our rehearsals, and we'd go up and we'd mess with the dials, you know, that they had in the control booth. So we sort of got it all set with the engineer there, and we went off for a break. And the story has it, because we didn't see it, but the cleaner came in while we were out, and she came to clean the room and the console and thought, what are all these chalk marks, and wiped them all off. So then we had a real hasty time trying to get some sound.
Ringo sagte, ich weiß noch, dass wir für die Ed Sullivan Show den ganzen Nachmittag lang probten. Die musiktechnischen Anlagen beim Fernsehen waren derart schlecht, dass wir die Proben auf Band aufnahmen und sie dann über die Regler am Pult abmischten. Endlich hatten wir es mit dem Toningenieur so weit vorbereitet und konnten eine Pause machen. Doch wie der Zufall spielt, kam die Putzfrau, während wir weg waren, um den Boden und das Pult sauber zu machen. Die muss sich wohl gedacht haben, was sollen denn die ganzen Kreidemarkierungen da, und sie wäschte sie einfach weg. So war alles für die Katz und wir mussten dann in aller Eile den Sound wieder richtig hinkriegen. Aber das Mikrofon von John Lennon war entweder defekt oder zu leise eingestellt, denn es klang selbst bei seinem Sologesang so, als würde er nur im Hintergrund Chor singen. Beim folgenden Ausschnitt aus der Aufnahme von I Wanna Hold Your Hand vom 9. Februar kann man deutlich hören, dass fast nur die Stimme von Paul zu hören ist und die von John nur zu ahnen. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a Aus dem zweiten US-Album The Beatles' Second Album war dies der Song Devil in Her Heart, die Coverversion eines Soul-Titels der schwarzen US-Girl-Group The Donnays. Die Beatles begeisterten sich in den Jahren 1961 bis 1963 besonders für schwarze Girl-Groups. Als die Beatles am 7. Februar 1964 in New York ihr Hotel bezogen, hörten sie ständig US-amerikanische Radiostationen und wurden von den Moderatoren dieser Radiosender angerufen. John erzählte davon, abgedruckt im Buch The Beatles Anthology, Zitat: "Wir waren vom amerikanischen Radio tief beeindruckt. Wir riefen jeden Sender an. Wir hätten gerne die Ronettes mit diesem oder jenem Lied gehört. Wir wollten das einfach hören. Wir fragten nicht nach unseren eigenen Platten, sondern nach anderen. Früher hörten wir natürlich Elvis, Chuck Berry, Carl Perkins, Little Richard und Eddie Cochran, um nur einige zu nennen. Aber jetzt standen wir mehr auf Marvin Gaye, The Miracles, Shirelles und dergleichen." Zitat Ende. Natürlich standen sie auch auf The Marvelettes. Schließlich coverten sie deren Hit Please Mr. Postman.
Hey. my girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. So many days you passed me by, see the tears standing in my eyes. You didn't stop to make me feel better.
Auch die sehr gelungene Beatles-Coverversion des Hits von The Marvelettes, Please Mr. Postman, erschien auf der zweiten US-Beatles-LP, The Beatles' Second Album. Zwischen ihren beiden Auftritten in der Ed Sullivan Show gaben die Beatles zwei Konzerte, ihre ersten in den USA, am 11. Februar vor 8000 Fans im ausverkauften Coliseum in Washington, D.C., und tags drauf, am 12. Februar, in der berühmten Carnegie Hall in New York. Dort gaben die Beatles hintereinander zwei ausverkaufte Konzerte vor je 2800 Fans. Viele tausend Tickets mehr hätten verkauft werden können, so groß war der Andrang. Weil die Ticketnachfrage so immens war, bot der Veranstalter in New York dem Beatles-Manager Brian Epstein an, kurz vor dem Rückflug der Beatles nach England noch ein Konzert im Madison Square Garden in New York anzuberaumen. Doch der knappe Terminplan ließ das nicht zu. Außerdem war Brian Epstein der Meinung, dass selbst der Madison Square Garden mit seinen 20.000 Plätzen nicht groß genug sei, um die gigantische Nachfrage der Beatles-Fans befriedigen zu können. Vom Beatles-Auftritt in der Carnegie Hall ist kein Live-Mitschnitt bekannt, wohl aber vom Auftritt im Coliseum in Washington. Ganz am Anfang war schon ein Titel zu hören. Das Coliseum war eigentlich eine Sport- und Boxarena, ein Rundbau, in dessen Mitte die Bühne aufgebaut wurde. Das Konzert wird für Ringo unvergesslich bleiben, weil er jeweils nach drei Songs sein Schlagzeug in eine andere Richtung drehen musste, um auf Dauer das gesamte Publikum in dem riesigen Rundbau bespielen zu können. Paul McCartney beschrieb es genauer und besser in seinem Buch 1964 Augen des Sturms. Zitat: Wir blieben nur einen Tag in Washington, aber ich werde unser erstes amerikanisches Konzert im Coliseum niemals vergessen. Der Auftritt selbst war völlig verrückt. Wir spielten im Rund, was wir zuvor noch nie getan hatten. Das Coliseum war eigentlich eine Sportarena, weshalb alle Sitze zur Mitte hin ausgerichtet waren. Ringo sollte sein Schlagzeug alle drei Nummern umdrehen. Wir spielten in eine Richtung, sagen wir mal gen Osten, dann mussten wir uns in eine andere Richtung drehen und Ringo musste aufstehen und mitziehen. Sieht man sich die Filmaufnahmen an, wie wir ihm geholfen und uns abgeplagt haben, käme man nie darauf, dass wir gerade ein Land im Sturm eroberten. Zitat Ende. Im Coliseum von Washington spielten sie unter anderem die Little Richard-Nummer Long Tall Sally, die erst im April 1964 in der Studiofassung veröffentlicht werden sollte. Long Tall Sally war ein Bravourstück für den Sänger Paul McCartney. I'm on a 10, baby, light up the dark. Baby, like a music, baby, got a lot of fun, oh baby. Yeah, my baby. Ooh, baby. Shot for the night, yeah. I saw the joy, my head is set. Im riesigen Rund des Coliseum in Washington spielten die Beatles mit ihren kleinen Verstärkern, die sie nach drei Songs in eine andere Richtung verschieben mussten, gegen 8000 kreischende Fans an. Da war nicht viel von ihrer Musik zu hören, auch nicht für die Beatles selbst, die ihre Songs dennoch mit Bravour über die Bühne brachten. Und speziell ihr vokales Können, ihre Gesangsleistung, die intonationssicher und perfekt getimt war, ist in all dem Klangchaos hoch einzuschätzen. Die Kritiker, die eines der Konzerte besucht hatten oder die Ed Sullivan Shows verfolgt hatten, sie schüttelten mehrheitlich fassungslos die Köpfe. Auch die Eltern vieler Beatles-Fans und der weitaus überwiegende Teil der älteren Generation in den USA reagierten auf den Beatles-Auftritt in der Ed Sullivan Show irritiert, besorgt, genervt oder gar entsetzt. Manche machten sich lustig über die Beatles, andere bezeichneten sie als Schwuchteln. Viele warnten vor der Gefahr, die von diesen Typen ausgehen würde. Lasst euch nicht an der Nase herumführen, die tragen doch Perücken. Davon erzählte auch Paul und meinte unter anderem, dass ihnen in den USA zu Beginn vor allem ihre Frisuren zum Verhängnis wurden, weniger die Musik.
We came out of nowhere with this funny hair and looking like marionettes or something, you know. And a lot of people's fathers said, it's a wig. They're wigs. Nobody's got hair like that. I've got a lot of people who tell me that story. You know, my dad thought it was wigs. A lot of fathers tried to turn it off, you know, but a lot of mothers and children made them keep it on. So, yeah, it was very, very influential, that.
Paul sagte, wir kamen aus dem Nichts, hatten komische Mähnen, sahen für die aus wie Marionetten. Und die Väter von so vielen Kids sagten, das ist doch eine Perücke, niemand hat solche Haare. Viele Väter wollten abschalten, aber viele Mütter und Kinder überredeten sie. Wir hatten damals großen Einfluss. Obwohl sie doch sehr viel an amerikanischer Musik nach Amerika brachten. Ihr Song You Really Got a Hold on Me war eine Coverversion des gleichnamigen Songs von Smokey Robinson and the Miracles. Konservativen Musikkritiker in den US-amerikanischen Zeitungsredaktionen hatten beim Schreiben ihrer Verrisse der Beatles und ihres Auftritts in der Ed Sullivan Show sozusagen Schaum vor dem Mund. So schrieb der Kritiker des New Yorker Magazins Newsweek, Zitat, musikalisch sind sie eine beinahe Katastrophe. Gitarren und Schlagzeug dreschen einen gnadenlosen Beat, der keine Sekundärrhythmen, Harmonien oder Melodien kennt. Ihre Texte, gespickt mit irren Yeah, Yeah, Yeah-Rufen, sind ein Desaster, ein groteskes Kuttelmuttel kitschiger Valentinskartenromantik. Für die alten weißen Männer in der stockkonservativen Journalie muss der Auftritt der Beatles wie ein radikaler Angriff junger Barbaren auf ihr hehres Wertesystem gewesen sein, das es mit allen Mitteln zu verteidigen galt, zur Not auch mit den Mitteln der Hassrede. Der Kritiker William F. Buckley schrieb für das Magazin National Review eine Art Schmähschrift über den Beatles-Auftritt. Zitat, die Beatles sind nicht nur schrecklich, ich würde es für geradezu frevelhaft halten, sie als weniger denn gottverdammt grauenhaft zu bezeichnen. Sie sind so unfassbar entsetzlich, so abstoßend unmusikalisch, so grundlegend unempfindlich gegenüber dem Zauber der Kunst, dass sie als die gekrönten Häupter der Antimusik gelten müssen. Geradezu unglaublich, in welch ungezügelter Weise die konservativen Medien in USA die Beatles und ihren Auftritt in der Ed Sullivan Show hochnäsig verunglimpften, niedermachten und geradezu mit Verachtung herabwürdigten, als wären die Beatles ein Angriff auf alles, was ihnen hoch und heilig war. Tatsächlich offenbarte sich in den Schmähungen der konservativen Kritiker ihre Ignoranz und Verblendung und ihre Inkompetenz, die Beatles als ein neues Pop-Phänomen richtig beurteilen zu können. So schrieb die renommierte New York Times am Tag nach dem Auftritt, Zitat, die stimmlichen Qualitäten der Beatles dürfen als heiser und inkohärent beschrieben werden, zumal nur ein Mindestmaß an Artikulation erforderlich ist, um die schematischen Texte zu vermitteln, schrieb der Musikkritiker Theodore Strongin. Die Herald Tribune kehrte den Erfolg der Beatles in ihr Gegenteil um und schrieb unter der Überschrift Beatles floppen im TV, Zitat, offenbar gelang es den Beatles nicht, eine Melodie über den Atlantik zu bringen. Aber sie wurden von den jungen Schönheiten im Publikum gerettet. Die Beatles, das ist 75% Publicity, 20% Frisur und 5% Getreller. Und in der New York Daily News war in einer Mischung aus Verständnislosigkeit und Erstaune zu lesen, nicht einmal Elvis Presley hat je solch lachhaften Irrsinn unter der kreischenden Generation hervorgerufen. Die Presleyschen Hüftschwünge und sein Gejohle wirkten tatsächlich wie lauwarmer Kamillentee im Vergleich zu dem hochprozentigen Elixier, das die Beatles servierten. Der Kolumnist der Washington Post brachte es fertig, über die Beatles zu schreiben, obwohl sie es überhaupt nicht wert seien, dass man über sie schreibe. Zitat, schon der Gedanke an die Beatles wirkt sich offenbar mental beeinträchtigend aus. Ihre Darbietung ist geistlos und gewöhnlich, kaum der Erwähnung wert. Dennoch sprechen die jungen Leute hier kaum noch von etwas anderem. Zitat Ende. Ein Mann vom Fach, der Dirigent und Komponist Leonard Bernstein, urteilte da ganz anders. Kaum 3 Monate vor dem Beatles-Auftritt in der Ed Sullivan Show hatte er, am Tag nach dem Attentat auf John F. Kennedy, das New Yorker Philharmonic Orchestra im Rahmen einer Gedenkfeier für den ermordeten Präsidenten dirigiert. Das Orchester spielte unter seiner Leitung Gustav Mahlers 2. Symphonie in C-Moll. Bernstein hatte den Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show gemeinsam mit seinen Kindern im Fernsehen verfolgt. Dazu schrieb er später, Zitat, ich habe mich gemeinsam mit meinen Kindern, 2 Mädchen und einem Jungen, in die Musik der Beatles verliebt und gleichzeitig in ihre vielen Gesichter und Persönlichkeiten, verliebt in ihre Musik, in der ich ein fabelhaftes, falsettartiges Schreien, Schmachten entdeckte, in ihren unwiderstehlichen Beat, die makellose Intonation, die ausgesprochen frischen Texte, ihren an Schubert erinnernden Strom musikalischer Erfindungsreichtums und die ihr könnt uns alle mal coolness dieser 4 Reiter unserer Apokalypse. Wir haben sie gemeinsam gesehen, diese Vision, und wir hörten denselben Vogel zwitschernd den neuen Tag ankündigen, denselben Elefantentrompeten, denselben Fanfarenstoß der Zukunft. Zitat Ende. Rolle über Beethoven hinweg und sagt Tschaikowski Bescheid. Damit geht der Kramladen mit Volker Rebell und mit Teil 2 der 3-teiligen Serie über die Eroberung Amerikas durch die Beatles zu Ende. Roll over Beethoven and tell Tchaikovsky the news.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, 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 never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah.